Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Frommer Kaiser und Frauenheld, Kriegsherr und Bildungsreformer. Das und noch viel mehr war Karl der Große. Drei Musiker widmen dem mächtigen Herrscher ein Rap-Spektakel. Musik als Friedensbringer. Wir berichten von der Musikmesse Babel Music XP in Marseille. In unserer Reihe Künstlergärten im Klimawandel führen wir nach Madrid, wo der Maler Joaquín Sorolla drei Gärten rund um sein Haus und Atelier anlegte. Und Lichtblicke, ein soziokulturelles Zentrum im sächsischen Bautzen, stärkt die Demokratie. Über seine Jugend und Kindheit weiß man gar nicht so viel, aber seine Feldzüge sind gut dokumentiert, auch seine Ehen und die Reformen, die er angestoßen hat. Karl der Große, im Jahr 800 in Rom vom Papst zum Kaiser gekrönt, herrschte über ein Gebiet, das von Spanien bis Sachsen und von Dänemark bis Mittelitalien reichte. Baumeister Europas wird er genannt, Bildungsreformer, frommer Streiter für das Christentum. Aachen war Karls Hauptresidenz und dort im Theater der Stadt hat das Trio Dle heute sein Spektakel House of Karls uraufgeführt.
Als Papst Stefan II. Mich, Katholik Karl, im Knabenalter zum König weihte, hat mich das sehr bewegt. Es hat den tiefen Glauben an das Christentum in mir geprägt. Da erzählt bei mir nur das Vaterunser, das man zu jeder vollen Stunde spricht. Der Katholizismus ist das Superschwergewicht. Lasst eure Finger von dem alten Schrott wie Dona oder Odin anzubeten. Ich lasse es verbieten. Auch solche Hexen und Naturheilkunde reden, bei denen Leute aus Angst vor schlechter Ernte Raubtier und Banditen vor Bäumen oder Quellen niederkneten. Wer es dennoch macht, zahlt Strafe. Zum Beispiel eine Felsenopfergabe.
Und ich versuche mal, mich sanft auszublenden aus der Musik, die Dorothea Markus im großen Haus des Aachener Theaters gehört hat. Dle nennt ihr Werk Rap-Oper, klingt aber auch ein bisschen nach Musical. Wie hat denn das Trio den Abend aufgebaut?
Ja, es ist tatsächlich wie ein Musical. Wenig Text, zwischendurch wenig gesprochener Text. Also das ist, was wir da eben gehört haben, ist einer der wenigen wirklich verständlichen gesprochenen Texte. Zwischendurch ist eben alles in Songs gebracht, nahezu alles gereimt. Das ist manchmal ziemlich karlauerig. Also ich komme im Kettenhemd, sehe, wie deine Hütte brennt. Das ist sehr schrill, das ist bunt, glitzernd, poppig. Hat tatsächlich House of Karls Serienelemente, wenn da so die Buchstaben von Karls Namen in Flammen auf die Leinwand gebeamt werden. Karl ist in 5 Facetten da, weil auch 5 Facetten oder viele Facetten seines Lebens und Wirkens beleuchtet werden sollen. Einmal eben, den wir eben hörten, Karl der Katholik, der Zwangschristianisierte, aber auch der Katholik aus Kalkül, der immer die Kirche auf seiner Seite wusste und dann vom Papst zum Kaiser gesalbt wurde. Dann eben der Frauenheld, der eitle Junge, der oder aber eben Karl der Europäer. Die sind alle von 5 verschiedenen Schauspielerinnen dargestellt.
Erfährt man an diesem Abend dann ernsthaft etwas über Karl den Großen oder wird er, wie die Band sich das ja doch ein bisschen vorgenommen hat, eher durch den Kakao gezogen?
Also man erfährt so einiges, es wird sehr viel angetippt. Man erfährt zum Beispiel von seinem Bruderzwist oder ein Althistoriker taucht auf, der analysiert dann seinen Charakter, Bindungslosigkeit und Geltungsdrang. Aber man erfährt vor allen Dingen, dass, also immer wieder tritt da auch so eine sächsische Witwe auf, in Schwarz gekleidet. Man erfährt auch ein bisschen was von einer Historie oder Perspektive von unten. Die erzählt dann das, was zum Beispiel der kaiserliche Chronist, der einzige, niemals erzählt. Nämlich, was eigentlich die Sachsenfeldzüge zum Beispiel eigentlich für die Landbevölkerung dort bedeuteten. Also Brandschatzung, Entführung, also Verheerung ganzer Landstriche, das, was sonst eben nicht unbedingt historisch so erzählt wird. Und bei Karl, der eben wirklich nur einen einzigen Chronisten hatten, schon mal gar nicht. Was sehr wichtig ist auch auf der Bühne, es ist ein riesengroßer, marmorhafter, schwarzer, fetter, breiter Fuß auf der Bühne. Der ist so prall und fett und sagt eben wortwörtlich aus, Hier hat jemand mit einer Erzählung einen Fußabdruck hinterlassen.
Ist es eigentlich das erste Mal, dass Glesig an einer so mächtigen historischen Persönlichkeit versucht? Diese drei sind ja nicht nur Musiker, sondern ein theatrales Kollektiv. Für welche Themen interessieren die sich so?
Also die haben sich in Aachen im Jahr 2014 formiert. Einer von den dreien ist auch ein Schauspieler vom Haus. Und die haben dort ein ganz neues Genre ja geschaffen, dieses Rap-Theater oder Rap-Oper, oder sie nennen es sogar Rope als Rap- und Soap-Kombination. Und die haben dort schon den Fluch der Tantaliden gemacht und dann auch ganz schrill den Science-Fiction-Krimi Android Ergo Sum, also manchmal schon sehr trashig, manchmal aber eben doch antike Stoffe. Das hat manchmal Lokalbezug. Die Leute waren jetzt auch hier total aus dem Häuschen, haben getrampelt, teilweise mitgesungen. Karl ist hier ja schon so ein richtig eventisierter Hero in Aachen. Aber es wird auch nachgespielt, was sie gemacht haben. Also es ist schon ein sehr zugängliches, niederschwellige Form von Theater, würde ich sagen.
Und wie fällt Ihr Fazit für diesen Abend aus?
Was mir ganz gut gefällt, ist, dass hier auch die vielen möglichen Perspektiven einer Geschichtsschreibung beleuchtet werden. Deswegen auch dieser fette Männerfuß. Also letztlich schreibt ja die Geschichte der, der am Ende siegt und sein Narrativ durchsetzt und eben der Welt seinen Abdruck verpasst. Und das wird auch in vielerlei Hinsicht ironisiert und auch ganz klar ausgedrückt, dass eben die Perspektive Karls des Großen nur eine einzige Perspektive ist und wir nicht viel wissen. Das ist schon sehr, alles sehr clever, sehr launig, sehr ironisch gemacht. Mir ist es allerdings oftmals zu trashig. Und was auch wirklich ein bisschen ärgerlich ist, die Bässe sind so fett der Liveband, dass man die Texte, die ja sehr eingängig sind, oftmals kaum verstehen kann. Das ist fast ein bisschen schade, denn dieser Abend ist ja so niederschwellig und zugänglich, dass den ja eigentlich ganz viele Leute sich angucken können und auch sicherlich werden. Und dann nimmt es eben auch noch ein bisschen auf die Schippe, diese ganze Touristikmaschine, die jetzt hinter dem Karl, dem Großen, auch steht, und dass das letztlich eben wirklich eine Interpretation ist. Eine einzige hierarchische Interpretation und Sichtweise der Geschichte. Und das gefällt mir ganz gut, dass sie das im Ensemble dargestellt haben.
Im Großen Haus des Theaters Aachen hat das theatral-musikalische Kollektiv Dle sein Rap-Spektakel House of Karlsruhe aufgeführt. Für Fazit war Dorothea Markus in der Premiere. Besten Dank für Ihre Kritik. In Marseille geht heute nach 3 Tagen die Babel Music XP zu Ende. Sie ist ein Forum für die internationale Musikbranche und seit 2005 ein verlässlicher Gradmesser für neue Musiktrends aus dem mediterranen Raum. Tagsüber herrscht Betrieb an Messeständen. Im Kulturzentrum La Friche gibt es kleinere Showcase-Konzerte und Podiumsdiskussionen. Die großen Konzerte fanden abends in der ehemaligen Zucker- und Gewürzhalle Doc de Sud statt. Francis Gay war am Tag und nachts unterwegs auf der Babel Music XP.
Wäre die aktuelle Lage der Musikbranche nicht so schlecht, dann dürften die charismatische Sängerin Sandy Chamoun und ihre Freunde vom Beiruter Sextett Sanam Grund zur Freude haben. Ihr Auftritt war nämlich ein Höhepunkt des Festivals Babel Music XP, eine Klangsammlung dunkler und mystischer libanesischer Noise-Rock-Texturen. Etwa ein Jahr nach Ende der Pandemie scheinen in Marseille die Musikagenten, Booker und Veranstalter aus dem Mittelmeerraum die Folgen der Corona-Krise nicht wirklich ganz hinter sich gelassen zu haben. Und jetzt sind sie auch noch von Hamas-Terror des 7. Oktober und von den täglich steigenden Todeszahlen im Gaza-Streifen erschüttert. Kann die Musikwelt zum Frieden im Nahen Osten beitragen? Antworten auf diese Frage wünschte sich Olivier Rey, der Chef von Babel Music XP, mit einer Panel-Diskussion.
Unsere DNA ist vollständig von der Identität dieser Stadt geprägt, also von Marseille, die am wenigsten französische Stadt Frankreichs, die mediterranste. Und deshalb geht es darum, Musik sowie Musikprofis aller Art mit einzubeziehen und damit einen Weg für den Frieden zu finden. Nur durch den Dialog können wir vorankommen.
Comment on peut cheminer par le dialogue sur ce chemin-là?
Ob Musik zum Frieden beitragen kann, hätte man gern von François Tiger, dem Leiter des Centre Culturel Français in Gaza, erfahren. Weil aber sein Büro von israelischen Bomben zerstört wurde, kam die Videoverbindung mit ihm leider nicht zustande. Auf dem Podium und in Abwesenheit von Vertretern aus Israel berichteten in Frankreich lebende Künstlerinnen und Künstler aus Palästina über die dramatischen Zustände in ihrer Heimat. Ramzi Abu Redouan ist ein palästinensischer Musiker und Komponist, unter anderem Gründer des Palestine National Ensemble of Arabic Music. Vor einer Woche aus Ramallah zurückgekehrt, schilderte er auf dem Podium seine Erlebnisse vor Ort.
Die Musikszene in Palästina ist komplett tot. Die Universitäten, die Schulen, nichts mehr funktioniert. Die Menschen sind traumatisiert. Alle trauern.
Kurz vor der Konferenz stand die libanesische Kanonspielerin und Sängerin Christine Zayed noch mit ihrem Shakam-Ensemble auf der Bühne von Babel Music XP. Auf dem Podium überbrachte sie zunächst eindrückliche Botschaften von den Gaza lebenden palästinensischen Artists und äußerte dann ihre Meinung zur aktuellen Situation ihres Volkes.
Was derzeit wegen der Politik des Staates Israel stattfindet, ist nichts anderes als die Auslöschung unserer Kultur und Identität.
Ramzi Abu Redouan war etwa 3 Jahre lang Mitglied des West Eastern Divan Orchestra von Daniel Barenboim, das Brücken zwischen Palästina und Israel seit 1999 zu bauen versucht. Jetzt lehnt er jegliche musikalische Zusammenarbeit dieser Art ab.
Man kann Ungerechtigkeit nicht leugnen. Erst wenn diese Ungerechtigkeit aufhört, kann ein Dialog starten. Projekte der musikalischen Zusammenarbeit zwischen Palästinensern und Israelis geben dem Westen ein gutes Gewissen. Aber zuerst muss die Ungerechtigkeit beendet werden. Frieden ist ein Zustand, ein Ergebnis. Und keine Zielvorstellung.
In Marseille wurde klar, wer glaubt, Musik oder Kultur könnte zurzeit dazu beitragen, eine Brücke zwischen den im Moment so verfeindeten Völkern zu schlagen, hat sich arg getäuscht. Die 24-jährige Portugiesin Ana Lua Caiano und ihr gekonnter Versuch, Tradition und Avantgarde zusammenzuführen. Allein stand sie bei ihrem bemerkenswerten Auftritt in Marseille auf der Bühne mit Synthesizer, einer Loopstation und einer Beatmaschine sowie mit traditionellen Instrumenten ihrer lusophonen Heimat. Ana Lua Caiano gehört einer neuen Generation an, die weltweit und in der Einsamkeit der Pandemie sich daran gemacht hat, ein teilweise verstaubtes oder vergessenes traditionelles Musikgut mit elektronischen Werkzeugen neu zu beleben.
Ich benutze nie ein anderes fremdes Lied, um eine eigene Musik zu machen, sondern ich lasse mich eher von unseren sehr spezifischen portugiesischen Harmonien, Kanons und Rhythmen inspirieren. Traditionelle Musik sollte man gut kennen und respektieren. Wir wissen aber auch, dass unsere Eltern sie nicht genauso interpretiert haben wie ihre Vorfahren. Musikgenres aus der Vergangenheit bleiben einfach nicht in der Zeit stecken, sondern es gehört dazu, dass sie sich weiterentwickeln und möglicherweise zur Avantgarde werden.
Futuristische Avantgarde, die sich mit der Tradition beschäftigt. Nichts wirklich Neues, allerdings gab es noch nie so viele spannende Verschränkungen von digitalem und Erbe, elektronischem und organischem. Ahnenritual, Tänze, Trance, Polyrhythmik und Stammespulsation aus diversen Traditionen werden immer öfter und gekonnter für den Dancefloor aufbereitet. Und darauf wird diese Nacht noch ausgiebig auf den Floors von Babel Music XP in Marseille getanzt.
Schöne Vorstellung. Während wir Francis Gues Beitrag aus Marseille senden, hört er Live-Musik und tanzt sich durch die Stadt.
Der Garten ist die kleinste Parzelle der Welt und darauf ist er die Totalität der Welt.
Letztlich besteht dieses künstlerische Projekt vor allem darin, Sinn zu schaffen.
Das Verhältnis der Menschen zur Natur ist eine der Grundlagen jeder Kultur.
Künstlergärten im Klimawandel.
Gestern stand uns der weitläufige Garten des Malers Claude Monet in Giverny vor Augen. Mit seinen Teichen, den Kletterrosen, Bäumen und nach Farben kombinierten frei wachsenden Blumeninseln. Heute schauen wir nach Spanien. Der in der Küstenstadt Valencia geborene Joaquín Sorolla gilt als einer der wichtigsten spanischen Impressionisten. Er liebte es, draußen zu malen. Die andalusischen Gärten faszinierten ihn. Inspiriert von ihnen hat er in seinen einer Madrider Residenz ein kleines Gartenparadies errichtet. Julia Macher hat es besucht.
Wer durch das Metalltor in der unscheinbaren Backsteinmauer tritt, lässt in zwei Schritten das trubelige Madrider Geschäftsviertel Chamberí hinter sich und betritt ein impressionistisches Gemälde. Vor dem ockerfarbenen Palais flimmert es in dutzenden Tönen grün. Efeu rankt sich an der Wand entlang, Buchsbaum, Lorbeer und Heckenmyrten säumen die Wege. Und im Dunkelgrün des Orangenbaums leuchten letzte Früchte. Das Museo Sorolla wird meist als Künstlerhaus und Atelier bezeichnet, doch mindestens so wichtig sind seine Gärten. Als Joaquín Sorolla in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts beschließt, sich und seiner Familie in der aufstrebenden spanischen Hauptstadt eine Residenz zu errichten, kauft er gleich zwei Grundstücke, eins für das Wohnhaus, das andere für den Garten. Sorolla, der Meister des Lichts, ist damals auf dem Höhepunkt seines Schaffens, doch immer wieder zwackt er Zeit von seinen Auftragsarbeiten ab, um an und in seinem Garten zu arbeiten. Entstanden ist, so sagt es Museumsdirektor Enrique Varela, ein 819 Quadratmeter großes Meisterwerk, das Schule machte.
Lo interesante de Sorolla es que al mismo tiempo que pintor y al mismo tiempo que paisajista.
Das Interessanteste an Sorolla ist, dass er nicht nur malt und gärtnert, sondern tatsächlich die Idee des neospanischen Gartens formuliert. In Abgrenzung zum englischen, französischen und italienischen Garten. Ein Garten mit einer andalusischen, neo-arabischen Essenz, in der es neben der Vegetation und den charakteristischen, metallglänzenden Kacheln vor allem die Brunnen sind, die die jeweilige Anlage definieren.
Der Museumsdirektor führt zum Brunnen im ersten Garten. In der Mitte ruht eine blütenförmige Marmorschale auf einer Stele. Sternförmig führen alle Wege auf sie zu. Die Anlage ist eine Kopie des Trojanischen Gartens im Alcázar von Sevilla. Zwei Säulen weisen den Weg zum zweiten Garten. Der Brunnen ist hier ein bunt gekachelter Kanal mit einem halbkreisförmigen Becken, in das es unablässig aus Fontänen plätschert. Ganz ähnliche Wasserspiele finden sich in der Alhambra del Generalife in Granada. Die historischen Vorbilder hat Sorolla genau studiert.
Sorolla reist zu dieser Zeit häufig nach Andalusien, um in den Gärten des Alcázars in Sevilla und der Alhambra de Generalife in Granada zu malen. Er saugt diese Gartenkultur, die teils andalusisch inspiriert ist, aber auch klare durch die Erweiterung unter Karl I. und Philipp II. Bedingte Renaissance-Züge trägt in sich auf. Sorolla malt diese Gärten und überträgt diese Notizen dann auf seine Gärten zu Hause.
Für den Maler waren die Gärten nicht nur Atelier, sondern auch Empfangssalon und Familienwohnzimmer. Besonders viel Zeit verbrachte Sorolla mit Frau, Kindern und Enkelkindern im dritten Garten, direkt vor dem Eingang des heutigen Museums. Der Brunnen wird hier fast zum Teich. An der Front flüstern sich zwei Frauenstatuen aus Bronze Vertraulichkeiten zu. Entlang der Mauer zum Nachbargrundstück erstreckt sich eine ausladende Pergola.
Der Garten ist romantischer als die anderen beiden und etwas wilder. Auf alten Fotografien sieht man, wie die Pflanzen sehr viel ungebändigter wuchern. Und die Krönung ist diese Treppe, die Sorolla eigenhändig mit valencianischen Fliesen kachelt. In diesem Garten erleidet Sorolla im Juni 1920 dann den Gehirnschlag, der seine Malerkarriere beendet. Unter dieser Pergola malte er das Porträt von Mabel Rick, das im Saal ausgestellt ist. Sein letztes Bild.
Auf dem Porträt blickt die Schriftstellergattin etwas melancholisch in die Ferne, den Arm auf die Brüstung der Balustrade gestützt. Unter der Pergola versuchen ein paar ergraute Besucherinnen, die Pose zu imitieren. Eine Museumspädagogin scheucht eine Schulklasse über die gefliesten Wege. Absolute Einsamkeit sucht man in den Sorolla-Gärten vergebens. Doch die Anlage ist so dicht und vielfältig gestaltet, dass Besucher immer wieder Rückzugsorte finden. Viele Baumexemplare hat Joaquin Sorolla noch selbst gepflanzt. Die meisten Hecken und Sträucher dagegen wurden bei der Instandsetzung des Kanalisationssystems 1987 erneuert. Und wer aufmerksam die Bilder im Museum studiert, vermisst den gelben Rosenstrauch vor dem Eingangsportal.
Der Garten ist mehr als 100 Jahre alt, aber die Stadt drumherum hat sich stark verändert. Als Sorolla hier lebte, waren auch die Häuser ringsherum überwiegend Villen mit Gärten. In den letzten Jahrzehnten sind östlich und westlich des Hauses zehnstöckige Gebäude entstanden. In die Gärten fällt dadurch weniger Sonne. Und der Schatten tut nicht allen Pflanzen gut. Vor allem nicht den Rosen, die wir immer wieder ersetzen müssen.
Mit den klimawandelbedingt steigenden Temperaturen kommt der Garten dagegen gut zurecht. Lorbeer, Myrte und die anderen immergrünen mediterranen Pflanzen sind Hitze und Trockenheit gewohnt. Fast wirkt es, als habe sich Joaquin Sorolla in weiser Voraussicht am südlichsten Zipfel der Iberischen Halbinsel inspiriert, um seine Gärten so klimaresilient wie möglich zu gestalten. Genießen kann sie jeder, sagt Eduardo Varela. Eintritt ist erst im Gebäude fällig.
Wir wissen, dass viele Menschen, die hier im Umfeld arbeiten, mittags oder wenn sie eine Pause haben, hierher kommen, um etwas Ruhe zu finden oder nachzudenken. Das ist natürlich auch ein Köder, um mehr Menschen ins Museum zu locken. Wir verführen sie über den Garten.
Sympathisch, dass Sorellas Gärten, die sein Haus und Atelier jetzt Museum umgeben, für alle gedacht ist. Morgen führt der Weg nach England an die karge Küste des Ärmelkanals, wo der Filmregisseur Derek Jarman auf steinigem Grund Blumen und Sträucher pflanzte und einen einzigartigen Garten schuf, rund um eine alte Fischerhütte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Einige Endrundenteilnehmer des Eurovision Song Contest, ESC, haben sich auf Instagram zum Gaza-Krieg geäußert. Sie wollten ihre Solidarität mit Menschen im Gazastreifen und in Israel zum Ausdruck bringen, schreiben Nemo aus der Schweiz und andere, etwa die Teilnehmer aus Irland, Norwegen und Litauen. Es sei ihnen wichtig, sich mit den Unterdrückten zu solidarisieren, ihren Wunsch nach Frieden, einem sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand und der sicheren Rückkehr aller Geiseln zu übermitteln, heißt es darin. Man werde sich gegen alle Formen von Hass, einschließlich Antisemitismus und Islamophobie, und glaube fest an die verbindende Kraft von Musik. Das Finale des ESC findet am 11. Mai in Malmö in Schweden statt. Der Beitrag aus Israel hatte für einigen Wirbel gesorgt. Der ESC-Veranstalter, die Europäische Rundfunkunion EBU, hielt den eingereichten Text für zu politisch. Das Lied der israelischen Sängerin Eden Golan wurde daraufhin überarbeitet und zugelassen. Die traditionellen Passionsspiele in Mexiko-Stadt haben über 1 Million Menschen angezogen. Von Palmsonntag bis Freitag haben knapp 1,4 Millionen Menschen an den Feierlichkeiten der Karwoche im Stadtteil Iztapalapa teilgenommen. Die Passionsspiele wurden auch im Internet übertragen. Die jährlich stattfindende Darstellung des Leidens, des Todes und der Auferstehung Christi ist letztes Jahr als immaterielles Kulturerbe Mexikos anerkannt worden. Die Passionsspiele in Mexiko-Stadt finden seit 1843 statt. Auch in anderen Orten im katholisch geprägten Lateinamerika erinnerten Menschen an das Leiden Christi. Die US-Musikerin Lizzo hat ihren Rückzug aus dem Musikgeschäft angedeutet. Das geht aus einem Instagram-Beitrag hervor, der mit den Worten endet: Ich höre auf. Als Grund legte die Sängerin dar, sie habe es satt, sich in ihrem Leben und im Internet herumschubsen zu lassen. Ständig müsse sie sich gegen Lügen wehren, die über ihre Person erzählt würden. Hinzu komme, dass man sich wegen ihres Aussehens über sie lustig mache. Lissot sieht sich mit einer Klage dreier Ex-Tänzerinnen konfrontiert. Darin heißt es, das Arbeitsumfeld bei ihren Konzerten sei von einer übersexualisierten Atmosphäre geprägt und es habe Vorfälle von Diskriminierung und sexueller Belästigung gegeben. Der Sender Radio Free Asia, der von den USA finanziert wird, hat sein Büro in Hongkong geschlossen. Hintergrund ist das neue Sicherheitsgesetz in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Der Sender teilte mit, man sei in Sorge um die Mitarbeiter. Dazu trage bei, dass die Behörden den Sender als sogenannten ausländischen Akteur einstuften. Radio Free Asia hat bereits einige Mitarbeiter nach Taiwan und in die USA versetzt und andere entlassen. Weiter hieß es vom Sender, man werde das Programm trotz allem weitersenden, für all jene, die auf unzensierten Journalismus setzten. Radio Free Asia ist damit das erste Auslandsmedium, das Konsequenzen aus dem neuen Gesetz zieht. Die Regelungen schränken die Bürgerrechte in Hongkong weiter ein, sehen härtere Strafen für Demonstranten sowie mehr Befugnisse für die Polizei vor.
Tag für Tag nehmen wir in Fazit Ereignisse in den Blick, die von bildenden, darstellenden, komponierenden und schreibenden Künstlern und Künstlerinnen geschaffen werden. Dazu gehört auch, sich die Bedingungen anzuschauen, unter denen Kultur produziert wird, in den Städten wie auf dem Land. Nicht überall wird Kulturarbeit ausreichend gefördert. Mancherorts wird ihr Wert herabgesetzt und schlimmer noch, engagierte Personen und Einrichtungen werden angegriffen. Der Journalist Peter Laudenbach hat gestern in Fazit darüber gesprochen. Er hat über 100 rechte Übergriffe auf die Kunstfreiheit und die Bedrohung von Künstlern und Künstlerinnen dokumentiert. In Bundesländern, in denen die AfD viele Wähler findet, fällt das besonders auf, weshalb wir mehr hören möchten von der unbeirrten wichtigen Basisarbeit in Orten wie zum Beispiel Bautzen. Dort gibt es das Steinhaus. Es ist ein soziokulturelles Zentrum, für das Julia Nitsche seit 14 Jahren arbeitet. Guten Abend, Herr Nitsche.
Guten Abend.
Wie ist denn das Steinhaus Bautzen überhaupt entstanden?
Ja, ganz ursprünglich war das Steinhaus zu DDR-Zeiten schon ein Jugendclubhaus, ein sogenanntes, von der FDJ betrieben. Und in den Wänden hat man quasi die Leute, die dort die Aufsicht hatten, weggejagt oder die sind von selber verschwunden und hat das Haus besetzt. Also da waren dann Jugendliche, viele auch vor allen Dingen aus der Punk-Szene, die damals in Bautzen ziemlich Konjunktur hatte. Und da hat sich die Stadt relativ schnell gedacht, hier sollte man vielleicht mal einen Sozialarbeiter oder auch zwei hinschicken. Und das hat man dann gemacht. Das war also quasi städtisch erstmal angefangen und dann hat sich 1994 der Steinhaus e.V. gegründet, eben genau mit dem Ziel, dieses Haus als soziokulturelles Zentrum auch mit offener Kinder- und Jugendarbeit zu betreiben. Und dieser Verein ist über die Jahre so gewachsen, dass wir mittlerweile so um die 25 Mitarbeiter in sehr verschiedenen Bereichen haben, also neben der Sozialarbeit auch Kulturarbeit. Wir haben gesellschaftliche Stadtteilarbeit zum Beispiel und so eine Sachen, sind also in deutlich mehr Bereichen mittlerweile aktiv.
Was nutzen denn die Jugendlichen am liebsten im Steinhaus?
Ich glaube, das eine ist, es gibt eine gewisse Infrastruktur. Man hat einen Kicker, man hat Basketballkorb, einfach auch Platz, um da zu sein und hat zur Not auch jemanden, den man ansprechen kann, dass wenn man Probleme hat, also es kommt zu uns viele Jugendliche aus sozial eher schwierigen Verhältnissen. Es kommen aber auch viele Jugendliche mit Migrationshintergrund aus dem arabischen Raum oder eben in den letzten 2 Jahren aus der Ukraine. Das ist so, glaube ich, die Mischung zwischen, da ist jemand, mit dem ich reden kann, der lässt mich aber trotzdem erstmal machen, solange ich einen Mist baue.
Sie hatten gesagt, 25 Mitarbeiter hat es Steinhaus Bautzen jetzt. Arbeiten die meisten ehrenamtlich oder können auch Stellen bezahlt werden? Wie finanziert sich denn der Verein?
Also die ich genannt habe, sind tatsächlich alle bezahlt. Das heißt aber nicht, dass da nicht noch andere Leute drumherum ehrenamtlich, also die Vereinsmitglieder zum Beispiel, aktiv sind. Wir haben aber auch die Schulsozialarbeit in 2 Schulen, die sind also nicht im Haus. Wir haben die mobile Jugendarbeit in der Stadt mit 2 Stellen, Streetwork. Wir haben mobile Jugendarbeit auf dem Land mit 2 Stellen. Es sind nicht alle im Haus tätig. Und wir haben natürlich auch noch den Kulturbetrieb.
Ich nehme mal an, dass das soziokulturelle Zentrum doch eher als linkes Projekt wahrgenommen wird. Sie hatten ja anfangs erzählt, da waren auch Punker aus der Szene da und es war vermutlich eine ganz andere Klientel, andere Leute, die gekommen sind in der Anfangszeit.
Also wir wären tatsächlich immer noch von einem Teil der Bevölkerung und ich glaube, also natürlich von einem eher rechten Teil der Bevölkerung als dezidiert linke Einrichtung wahrgenommen. Wobei wir unsere Arbeit eigentlich sehr, also wir sind sehr auf gesellschaftliches Engagement natürlich ausgerichtet. Wenn man das als links interpretieren will, kann man das tun, aber wir machen halt keine ideologische Arbeit. Wir sind auch parteipolitisch komplett unabhängig. Wir haben grundsätzlich erstmal kein Problem, mit Leuten zu reden, setzen natürlich klare Grenzen, also wenn es sozusagen um Rassismus, Sexismus und Homophobie so eine Sachen geht. Aber wir sind nicht dezidiert ein linkes Haus. Dennoch werden wir so wahrgenommen und muss man aber sagen, dass bislang vor allen Dingen auch die CDU-Mehrheit im Bautzner Stadtrat eigentlich immer am Ende auf unserer Seite mitstand, wenn es darum ging, uns zum Beispiel gegen Kürzungspläne zu verteidigen. Wir haben jetzt im Moment das Programm Orte für Demokratie, wo wir sehr viel mit Leuten, die sehr, sehr konkret vor Ort in ihren Stadtteilen was machen, die wir einfach zusammenbringen. Und das schätzt man. Wir sind einerseits ein Feindbild, aber andererseits auch durchaus im konservativen Spektrum, bei den Bürgerlichen, da sieht man auch, was wir leisten.
Sind Sie denn auch schon offen in Frage gestellt oder angegriffen worden? Ich meine, Anhänger der AfD klagen ja oft in aggressiver Weise darüber, dass sie nicht gehört würden. Sie überschütten dann die Kulturadministration mit Anträgen, in denen das linksliberale Kulturestablishment als Ganzes attackiert wird. Das ist so eine Strategie. Erleben Sie das auch?
Also da werden wir definitiv mit dazu gezählt. Wir haben immer mal wieder in deren Veröffentlichungen und auch teilweise in Reden werden wir direkt benannt. Und es wird sozusagen meistens sehr unkonkret gefordert, dass man uns doch Gelder entziehen solle und das lieber in zum Beispiel Sportförderung stecken sollte. Es gab auch ja, seitens an einiger Stadträte vor kurzem erst den Versuch, uns so kurz vor Ende der Haushaltsverhandlungen 60.000 Euro zu streichen, also im laufenden Haushaltsjahr, der sehr fadenscheinig begründet war. Also da muss man sagen, das kommt vor. Wir haben es auch im Blick, wenn zum Beispiel die AfD-Fraktion im Landtag mal nachfragt, was wir denn eigentlich mit dem Geld, was wir bekommen, so tun. Das geht ja eigentlich sehr vielen Vereinen so in Sachsen. Also die haben da ja so Listen, die sie eigentlich immer mal wieder abarbeiten. Also wir merken schon, dass wir da im Fokus stehen und dass man sich natürlich, ob nun ernst gemeint oder aus sozusagen aus populistischen Gründen auch immer mal wieder mit uns beschäftigt.
Kommen denn ins Steinhaus auch Sympathisanten der AfD? Und wenn ja, wie kommen Sie mit denen ins Gespräch?
Also es ist einerseits ja so, dass wir das durchaus nicht bei allen wissen können und ja auch niemanden von vornherein fragen. Also es ist natürlich statistisch relativ wahrscheinlich, dass ab und an mal jemand vorbeikommt in einer Stadt, wo in ungefähr ein Drittel der Bevölkerung diese Partei wählt. Wir haben allerdings relativ wenig Probleme damit, dass bei uns im Haus dann tatsächlich Äußerungen zum Beispiel getätigt werden, die in die Richtung gehen, weil sich, glaube ich, viele Leute, die dem eher anhängen würden, auch von unserem Haus fernhalten. Das hat natürlich auch ein bisschen die Konsequenz, dass wir bei Formaten, wo wir tatsächlich das Ziel haben, dass Leute miteinander in Dialog reden über sehr konkrete Themen, zum Beispiel stadtpolitische, dass dann teilweise dadurch, dass wir der Veranstalter sind, einfach gewisse Leute sich nicht an diesem Dialog beteiligen wollen, ne? wo es dann manchmal eher weniger wir sind, die von vornherein sagen, mit euch wollen wir nicht reden, sondern eher von der anderen Seite, dass direkt abgestempelt wird und man sich sozusagen in dem Fall diesen Dialog verweigert.
Das Steinhaus in Bautzen existiert seit 1994 in freier Trägerschaft. Julian Nitsche arbeitet seit 14 Jahren in dem soziokulturellen Zentrum. Er ist im Vorstand. Vielen Dank, Herr Nitsche, für das Gespräch.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Und morgen sind wir mit Judith Drühe verabredet. Sie ist Geschäftsführerin des Kulturrates Thüringen. Die deutsche Filmförderung zu reformieren ist ein Mammutprojekt, das Kulturstaatsministerin Claudia Roth vorantreibt. Und vor wenigen Wochen wurden während der Berlinale Eckpunkte vorgestellt. Die Reaktionen darauf gingen in der medialen Aufregung um die Ausladung von AfD-Politikern und Äußerungen einiger Regisseure zum Krieg in Gaza leider fast unter. Christian Berndt über die Chancen des geplanten neuen Förderungsgesetzes.
Einen großen Wurf hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth mit ihrem Entwurf für das neue Filmförderungsgesetz versprochen, den sie im Februar vorgestellt hat.
Dieser große Wurf war bitter notwendig, weil wir in den anderen FFG-Novellen, die sozusagen das Filmfördergesetz alle 5 Jahre neu gestaltet hat, war das schon immer ein zähes Ringen um so Kleinigkeiten, die am Ende des Tages aber nichts Großes bewirkt hätten. Und diesmal ist es tatsächlich so, dass wir uns in Deutschland in einer Situation finden, wo wir dringend Anreizmodelle brauchen, damit die Produktionen aus Deutschland heraus nicht ins benachbarte europäische Ausland verlegt werden, sondern hier stattfinden können.
Das Drei-Säulen-Modell, das die Kulturstaatsministerin vorgestellt hat, sieht der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Produzentenallianz, Uli Aselmann, tatsächlich als großen Wurf. Es besteht aus dem Ausbau der Filmförderungsanstalt zu einer zentralen Förderagentur, in der es mehr automatisierte Förderung geben soll. Dann ist eine Investitionsabgabe von 20% für internationale Streamer geplant, etwas, was 14 andere europäische Staaten bereits eingeführt haben, und ein Steueranreizmodell für Filmproduktionen.
Das sind die drei großen Dinge, die den Markt beleben, die die Kreativität beleben und die sicherlich dazu führen, dass wir wieder nach vorne kommen in der Medienlandschaft in Europa, weil da sind wir ziemlich weit nach hinten zurückgefallen.
Auch die Leiterin der Abteilung für Filmförderung und politische Arbeit bei Leonine Filmstudios, Lisa Giel, findet den Entwurf fürs Filmförderungsgesetz gelungen.
Das, was Claudia Roth da vorgelegt hat, ist ein totaler Gamechanger und ist letztlich auch ein Systemwechsel, der in der Geschichte der Filmförderung einmalig ist.
Steueranreizmodelle, wie sie Roth plant, meint Giel, gibt es in anderen europäischen Staaten bereits seit Jahrzehnten. Investitionsabgaben gibt es in Europa dagegen erst seit wenigen Jahren. Sie sollen verhindern, dass die Gewinne der Streamer nicht alleine in die USA abfließen.
In Frankreich wurde die Investitionsverpflichtung, ich glaube, 2021 eingeführt. Die anderen Länder sind dann sukzessive gefolgt. Also es ist ein Phänomen, das noch vergleichsweise jung ist, aber ein Phänomen, das eben Wirkung zeigt und wo es eben jetzt schon erste Erkenntnisse aus Frankreich gibt, die ganz klar die Werthaltigkeit und die Stärkung der Produzentinnenlandschaft in Frankreich unterstreichen.
Zur Investitionsverpflichtung gehört auch der rechte Rückbehalt für Produzenten, der dafür sorgen soll, dass Streamer und Fernsehsender nicht mehr die alleinigen Rechte an den Auftragsproduktionen behalten.
Das soll ja die Produktionswirtschaft stärker machen, damit sie immer nicht nur von der Einproduktion von der Hand in den Mund lebt. Denn das ist das, was uns im Moment wahnsinnig schwächt, dass wir eigentlich kein Kapital bilden können durch das, was wir herstellen.
Das, sagt Lisa Giel, sei auch ein Argument gegen den Vorwurf der Streamer, die Investitionsabgabe werde die Programmvielfalt einschränken. Die Entwicklung in Frankreich und Italien habe gezeigt, dass eine Investitionsabgabe plus Rechterückbehalt, wenn sie außerdem mit einem Steueranreizmodell kombiniert ist, die Innovationskraft der Filmproduktion stärke. Allerdings wehren sich nicht nur Netflix und Co. gegen eine Investitionsabgabe, sondern auch die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Deren Widerstand kann Lisa Giel allerdings nicht nachvollziehen.
Nach aktuellen Berechnungen, ARD und ZDF sind da ja sehr transparent, gehen wir davon aus, dass ARD und ZDF die Investitionsverpflichtung prozentual ohnehin schon übererfüllen. Also die werden, was die Menge an Produktionen betrifft oder Produktionsvolumina, vermutlich nicht von der Investitionsverpflichtung betroffen sein.
Allerdings ist die Finanzierung des geplanten Steueranreizmodells noch völlig unklar. Denn die Länder würde das Modell Steuereinnahmen kosten, deshalb fordern sie vom Bund Kompensationen. Aber Giel und Aselmann sind zuversichtlich, dass ein Kompromiss gelingt, zumal die mit Steueranreizen gewonnenen Produktionen den Ländern weit mehr Einnahmen als Kosten verschaffen würden. Kritisch wird allerdings von den Kinoverbänden gesehen, dass bei Steueranreizmodell und Investitionsabgabe zu wenig Augenmerk auf den Kinofilm gelegt werde.
Die Investitionsverpflichtung wurde von der BKM ja auf 20% festgesetzt und innerhalb dieser 20% gibt es eine Subquote für den Kinofilm von 15%. Insofern ist er da schon berücksichtigt. Man muss sich aber auch anschauen, was die Streaming-Anbieter klassischerweise in Auftrag geben, und das ist halt nun mal kein Kinofilm, sondern das sind halt nun mal Serien. Insofern halte ich den Vorwurf für teilweise gerechtfertigt.
Allerdings geht Aselmann davon aus, dass die Streamer auch auf Kinofilme setzen werden, weil diese wirtschaftlich immer noch den größten Ertrag bringen. Viele Fragen sind beim Filmförderungsgesetz noch offen. Es muss dieses Jahr in Rekordzeit bewältigt werden, um wie geplant nächstes Jahr in Kraft zu treten. Eine weitere Verschiebung, da ist man sich in der Branche einig, wäre für den deutschen Film ein Desaster.
Viel Lob gibt es also von Produzenten für die anstehende Reform der deutschen Filmförderung. Christian Berndt hat Stimmen zusammengetragen. Und nun kommen wir zum Feuilleton-Rückblick auf die Woche von Arno Ozesek.
Ostern fällt aus, behauptete die Tageszeitung in roten Lettern unter einer Illustration von Michael Sowa, die auf die jüngste Streikwelle anspielte. Darauf zu sehen, die Demonstration einer Hasengewerkschaft in ländlicher Idylle. Die Hasen fordern die Drei-Tage-Woche, Rente ab 1 und Freigang statt Legezwang. Weil sie zu Ostern gern Eier suchen, wundern sie sich also nicht, falls sie an diesem Sonntag so wenig Eier finden wie kürzlich fahrplanmäßig verkehrende Züge. Geht es indes nach der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sind Eier sowieso out. Das Ei hat die herausragende Stellung, die es in der deutschen Gesellschaft lange Zeit als Kraftquelle genoss, verloren, konstatierte Leander Steinkopf. Besondere Fähigkeiten auf dem Gebiet des Eierpellens sind heute eine Kompetenz, die eher peinlich ist. Das Frühstücksei und mehr noch das hartgekochte Ei für unterwegs haben ihre Hauptrollen im Zentrum des bürgerlichen Lebens eingebüßt und wirken verstaubt wie Eieruhr, Eierwärmer und das Plastikding mit versenkter Nadel, das zum Anstechen der Schale dient. Dagegen hielt Nils Minkma in der Süddeutschen Zeitung fest, dass Eier durchaus noch gern geleert und bemalt werden. Minkma ging es jedoch nicht um die deutsche Eierkultur, sondern eine Meinungsumfrage des Marktforschungsinstituts YouGov. Sie ergab, so Minkma, dass 6 von 10 Deutschen sich als glücklich oder sogar sehr glücklich bezeichnen. Allenthalben ertönte, als die Studie rauskam, ein neudeutsches »What? Wir und glücklich?« Offenbar ja. Und das brachte den SZ-Autor ins Grübeln. Handelt es sich um den berüchtigten, von vor allem vielen Linken beklagten Eskapismus des Kleinbürgertums, der die Ungerechtigkeit der Welt hinnimmt und achselzuckend die Kräuter auf der Fensterbank pflegt und mit dem Hund Gassi geht? Da könnte was dran sein. Nicht umsonst erwähnte der SZ-Autor Minkma eine Umfrage des Kölner Psychologen Stefan Grünewald. Über 80% der Befragten sind in ihrer Lebenswelt zufrieden und zuversichtlich. Richten sie den Blick auf Politik und Gesellschaft, empfinden nur noch 23% Zuversicht. Kommen wir also zur leidigen politisch-gesellschaftlichen Situation. Unter dem Titel »Viel Bier und wenig Geist« hielt die Wochenzeitung Der Freitag fest: Die Kulturpolitik der AfD ist diffus. Ernst nehmen muss man sie trotzdem, denn sie strebt den Umbau der aktuellen Kulturnation an. Wie das aussieht, erläuterte Axel Brüggemann. So wie die AfD sich als Volkspartei definiert und die politische Konkurrenz als Systemparteien, wird auch die Volkskultur zum natürlichen Gegenpol der staatlich geförderten Systemkultur erhoben. Es ist also nur konsequent, dass die AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt fordert, staatliche Theaterzuschüsse zu halbieren. Die Partei argumentiert dabei so: Man würde kaum deutsche Theaterprojekte spielen und die Spielpläne seien politisch höchst einseitig orientiert. Axel Brüggemann im Freitag. Derweil kämpft Hubert Aiwanger, Landes- und Bundeschef der Freien Wähler, seit langem gegen linksgrünen Gender-Gaga und kassierte dafür von Friedrich Küppersbusch in der Taz Quatschen. Aiwanger weiß doch nicht mal, wie man korrekt trennt, also sich und Nazis. Gendern ist, lasst uns ehrlich sein, ein Elitensoziolekt, jedenfalls noch. Andere Eliten haben einen Heidinnenspaß daran, sich als anti-elitäre Widerstandsbewegung zu verkaufen, etwa in der bayerischen Staatsregierung mit Aiwanger und Söder. Und natürlich greifen sie den Gegner, die Geschlechtergerechtigkeit, am schwächsten Punkt an. Gut gemeinte und mäßig gelungene Sprachjustierungen. Apropos Geschlechtergerechtigkeit. Sie ist das Kernanliegen des Feminismus und mit dem ist es kompliziert, befand die Schriftstellerin und Kulturmanagerin Jagoda Marinitsch in der SZ. Der deutsche Feminismus hat im Moment kaum noch politische Wirkmacht. Viele haben behauptet, über das Intersektionale alle Benachteiligungen mitdenken und benennen, bekäme der Feminismus einen breiteren, sozialkritischen, globalen Charakter. Doch in Wahrheit verstehen nur noch weniger Menschen, worum es überhaupt geht. Das Female Business Festival in München wollte immerhin inhaltliche Angebote machen, wie Anja Rützel im Magazin Der Spiegel berichtete. Unter anderem stellte eine Gründerin ihre Dating-App vor, die das Dilemma lösen möchte, dass erfolgreiche Frauen beim Dating oft bestraft würden, weil viele Männer es nicht aushielten, von ihrer Freundin überstrahlt zu werden. Sie wolle darum High-Earning Women mit Confident Men zusammenführen, die sich nur bei ihrer App anmelden können, wenn eine Frau für sie bürgt. Klingt das clever? Nun, Rützel fragte sich unter dem Titel »Pump mich auf« vor allem, ob Frauen hier nicht doch veralbert werden sollen. Nicht veralbert, gefeiert wurde Diana Ross anlässlich ihres 80. Geburtstags. Die FAZ etwa erhob die Sängerin zum Weltpopkulturerbe und zur First Lady des Soul. Weil aber Jüngere vielleicht nicht wissen, wer Diana Ross, dafür umso besser, wer Beyoncé ist, zu letzterer ein paar Worte mehr. Beyoncé rettet Amerika, schmetterte der Berliner Tagesspiegel mit Blick auf das Album Cowboy Carter, zu Verblüffung vieler ein Country-Album. Doch was könnte mehr Country sein als die Geschichte der Schwarzen in Amerika, fragte Silvio Silco. Und wer könnte ihn besser interpretieren als Beyoncé? Ihre Mutter stammt immerhin aus Galveston. Es ist der Ort der Befreiung der Sklaven. Die Lüge, die die großen Gatekeeper in Radiostationen und Musiklabels aber auftischen, ist, dass Country weiß sei. Und seine Traditionalist-SternchenInnen werden Cowboy Carter dafür hassen, dass es genau diese hässliche Lüge entlarvt. Keine Frage. Alles in allem gab auch die vergangene Woche dem 90-jährigen Theaterregisseur Roberto Ciulli recht, der in der SZ anmerkte, das Projekt Mensch sei noch nicht fertig. Wir sind noch nicht geworden, was wir sein sollten. Trotzdem frohe Ostern.
Diesem Wunsch schließe ich mich natürlich an und freue mich, wenn Sie morgen wieder bei uns sind.